Deutschlandfunk.
Für Booking.com, den Marktführer bei Online-Hotelbuchungen in Europa, ist eigentlich gerade Hochsaison. Die Leute fahren in den Urlaub, die Hotels bieten ihre Zimmer an, das Geschäft brummt also eigentlich. Wenn es da nicht Ärger im Buchungsparadies geben würde.
Die Hoteliers und Booking, das ist eine Hassliebe.
Volker Soyer vertritt tausende europäische Hoteliers in ihrer geplanten Klage gegen Booking.com. Eine milliardenschwere Auseinandersetzung rund um das Geschäft mit Übernachtungen.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Mit Gregor Lischka und Markus Wolf.
Ja, willkommen zu einer neuen Folge von What the Wirtschaft. Heute mit mir, Gregor Lischka, und mit dir, Markus Wolf. Uns gibt es immer donnerstags alle zwei Wochen und wir nehmen uns meist eine Meldung oder eine Story mit Wirtschaftsbezug vor, die uns etwas mehr über unsere aktuelle Welt so erzählt.
Und heute geht es um Buchungsplattformen und speziell um Booking.com. Und Gregor, es ist ja so, dass wir im Team von What the Wirtschaft öfter allgemein über Plattformen sprechen, also über diese digitalen Marktplätze, wenn man so will, die ja auf den ersten Blick erstmal einen tollen Service anbieten, nämlich, dass man Informationen und Angebote von tausenden Herstellern und Anbietern bekommt. Und woran wir eigentlich denken bei Plattformen ist wahrscheinlich so Amazon, eBay, Uber, Spotify, auch die Social-Media-Plattformen. Und gleichzeitig gibt es aber auch immer wieder Kritik, nämlich, dass möglicherweise hier Monopole entstehen, die auch den Wettbewerb einschränken.
Eigentlich sind das ja alles, was du auch gerade aufgezählt hast, die großen Geschäftsmodelle des Internetzeitalters mit der Idee, ich biete eine Plattform, auf der ihr alles findet und ich nehme dann irgendwie Provision dafür und werde so als Zwischenhändler reich.
Das mal so das Plattform-Business in a nutshell und so eine Plattform ist Booking.com. So, und die Geschichte dieser Plattform von Booking.com beginnt mit einem jungen Holländer namens Gert-Jan Ruinsma.
Zegt Kees Kolen en het is geen bluff. Gert-Jan, dit idee.
So, das hier ist der Mitschnitt einer Veranstaltung aus den Niederlanden von 2014, wo Ruinsma seine Geschichte von Booking.com erzählt. Und da wird er erstmal gefragt, wie er eigentlich auf die Idee kam, eine Webseite mit Hotelbuchungen aufzubauen.
Het concept van Hotelbuchungen.
Ik wilde gaan ondernemen.
Und das im Jahr 1996, wo die ganze Welt noch mit Fax kommuniziert, quasi, zumindest die Hotelwelt. Und er wollte irgendwas mit Computern als Unternehmen aufsetzen, sagt er. Und er sagt auch, dass er erstmal auch ein paar Ideen vorher hatte, die gar nicht so gut liefen. Und Booking, sagt er, war die dritte Idee. Was waren denn die ersten beiden?
Ich hatte unter anderem einen Service, um E-Mail-Berichte als Fax abzulegen.
Ein Service, um E-Mails als Fax zu verschicken.
Ja, das war nicht so heel gut. Maar toen ging
het
wel.
Het liep goed.
War also nicht so die Top-Idee, aber gibt uns erstmal einen Eindruck davon, ja auch von welcher Zeit wir hier sprechen. Also die dritte Idee, die Gert-Jan Ruinsma hatte, die lief dann gut. Das war eine Buchungsplattform für Hotels. Booking.nl hieß die erstmal. Ruinsma ist also gerade frisch fertig mit seinem Studium an der Uni Twente und er hat ein Faible für Online-Tools und Webseiten.
Aber nochmal zur Erinnerung, es ist das Jahr 1996. Zinedine Zidane, den kennen wahrscheinlich einige von euch, hat da noch original Haare auf dem Kopf. Und solche Dokus laufen hier noch im Fernsehen.
Das Internet umfasst verschiedenste Dienste. Einer davon ist das World Wide Web. Das Besondere am WWW ist, dass es andere Dienste auf einer nutzerfreundlichen Oberfläche zugänglich macht.
Gut, diese Doku ist genau genommen aus dem Jahr 1999 aus der Schweiz. Aber ihr versteht, glaube ich, die Idee, das Internet ist damals noch sehr, sehr jung. Oder das WWW hieß es ja so schön. Es ist der langsame Start von so etwas wie nutzerfreundlichen Websites. Und Betonung liegt hier wirklich auf langsamen Start. Und das gilt erst recht für Hotelbuchungen. Also ich selber war damals noch nicht reisen in den 90ern, aber es gibt eine ganz interessante Reddit-Diskussion dazu, die heißt How did people book hotels before the internet? Eigentlich eine ganz gute Frage. Und da erklären sich Leute in diesem Online-Forum gegenseitig, dass man damals entweder Reisebüros genutzt hat, das war eine Option, und die andere war, einfach über die gelben Seiten zu gehen, also ein großes Buch aller Orte in einer Stadt und dort dann ein Hotel rauszusuchen. Und da kann man dann natürlich anrufen oder halt, da sind wir jetzt wieder, ein Fax schicken. Kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen.
Das ist das Gefühl des Internets für viele Leute. Will ich nur kurz betonen. Also, und dieser junge Typ, Gert-Jan Brünsma, hat dann das getan, was manche Leute in den 90ern eben einfach getan haben, eine Webseite programmiert, weil er dachte sich, es kann ja wohl nicht so schwer sein, eine Buchungsseite für Hotels zu erstellen, dass ich nicht in die gelben Seiten gehen muss, von wo aus dann eine Nachricht an die Hotels geht, entweder per Mail oder per Fax, dass jemand ein Bett buchen möchte. Und wenn man sich mal einen alten Screenshot dieser Webseite anguckt, den wir tatsächlich gefunden haben, dann sieht der so ein bisschen aus wie die Webseite, die ein IT-Nerd in meiner Klasse damals auch gebaut hat. Also es gibt so 4 Links, 5 Links und sonst sind es so 2 wichtige Farben, die blau und weiß sind, was auch heute ja die Farbe von Booking.com ist. Und ganz oben steht drüber Gute Nacht oder Gute Morgen oder so, was so ein bisschen personalisiert ist an die Tageszeit. Das ist schon mal ganz schön.
Also eine sehr schöne Website für die 90er Jahre wahrscheinlich. Mhm. Aber ja, es hat sehr, sehr, sehr starke Oldschool-Vibes, diese Website. Er hat jetzt also diese Website gebaut. Er hat tatsächlich auch ein verbundenes Fax-System. Wir erinnern uns, das ist damals ja noch sehr wichtig bei Buchungen, dass man ein Fax an ein Hotel schicken kann. Und das automatisiert er, denn die Hotels haben ja selbst auch noch gar nicht alle E-Mails. So, er hat also die Website, er hat das Faxsystem. Was ihm jetzt aber noch fehlt, sind die Hotels. Und deshalb muss er die erstmal von seiner Idee überzeugen. Er schickt also Broschüren raus an Hotels in Amsterdam. Alle Hotels, die auf der Seite inserieren möchten, können das tun. Natürlich gegen eine Provision. Es kostet die Hotels also erstmal keine Gebühr, auf der Website selbst zu sein, sondern erst dann, wenn eine Nacht vermittelt wird, dann zahlen sie prozentual etwas vom Preis an die Plattform als Provision.
Ja, und diese Provision ist ja tatsächlich der Hauptkonflikt, über den man quasi immer wieder stolpert, über den wir auch noch mehr reden werden. Denn die Plattform, die Brünsma da gründet, ist ja quasi sowas wie ein Handelsplatz. Im Prinzip sowas wie eBay Kleinanzeigen, nur für Übernachtungen. Es gibt also Anbieter von Betten, Hotels und es gibt Leute, die Betten suchen, die Reisenden. Und Booking steht in der Mitte als Infoplattform und sagt, mit mir finden hier alle den Perfect Match. Und für das Recht auf potenziell viele Kunden zu treffen und auch für die Kosten, die man so für den Betrieb so einer schönen Plattform braucht, nimmt Booking.nl am Anfang von den Hotels damals nur, muss man sagen, nur 5%.
Klingt tatsächlich gar nicht so unfair, würde ich jetzt sagen, 5%, nicht so viel. Aber wir wissen auch nicht, in welchen Schritten die Provision dann gestiegen ist. Heute ist es nämlich so, dass die Hotels an Booking so durchschnittlich 15% ungefähr abdrücken müssen.
So, und Booking.nl ist also gegründet und hat ein Geschäftsmodell, das prinzipiell auch erstmal für Hotels attraktiv ist. 1997 wurden über die Seite immerhin 3000 Übernachtungen gebucht und alle, die jetzt denken, okay, dann ist er wahrscheinlich reich geworden direkt im ersten Jahr, noch nicht so richtig. Also er hat im ersten Jahr 12.000, damals noch niederländische Gulden, Gewinn gemacht mit der Provision. Das waren also etwas mehr als 5.000 Euro. Das reicht mit einem Jahr noch nicht ganz, um die Miete in Amsterdam zu bezahlen, wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich nicht, aber 12.000 niederländische Gulden, immerhin, immerhin. Im Prinzip war 1997 ja auch noch das wirklich letzte Jahr, wo das in so kleinem Maßstab funktioniert hat, denn danach expandiert Booking in ganz Europa und in der ganzen Welt. Die Website heißt dann ja auch schon bald nicht mehr booking.nl, sondern booking.com, also so wie wir es heute kennen.
Und das ist so langsam eben auch anderen Anbietern in diesem Markt ein Dorn im Auge. Expedia ist so eine Plattform und Expedia war damals noch deutlich größer als Booking und hat tatsächlich in Erwägung gezogen, die Holländer zu kaufen, hat das aber nicht getan. Vielleicht ärgern sie sich heute darüber, weiß man nicht. Booking wächst also weiter und weiter und wird dann aber doch noch gekauft von einer amerikanischen Gruppe namens Priceline im Jahr 2005.
Und den Rest kennen wir im Prinzip. Die Plattform ist jetzt der absolute Marktführer bei Online-Buchungen in Deutschland, in Europa und sogar weltweit.
Und wenn man sich jetzt fragt, wie genau die das geschafft haben, dann fallen 2 Themen auf, die man vielleicht erwähnen sollte. Eins sind die Ausgaben für Werbung und vor allem für Google-Platzierungen. Letztes Jahr hat Booking tatsächlich 7 Milliarden US-Dollar und damit ein Drittel des gesamten Umsatzes für Werbung ausgegeben. Das finde ich schon recht insane. Und sie sind für Google auch eine Zeit lang unter den Top 5 Werbekunden überhaupt gewesen und sind unter den wichtigsten Werbekunden für dieses Riesenunternehmen überhaupt.
Also, das ist das eine, der Kampf um Sichtbarkeit, um Rankings, den Booking.com sich ja auch anscheinend jedes Jahr mehrere Milliarden kosten lässt und den Booking auch bisher sehr erfolgreich führt. So, um sich das alles aber leisten zu können, braucht Booking natürlich auf der anderen Seite auch ausreichend Einnahmen. Und da kommt jetzt der nächste Kampf ins Spiel, den Booking führt bzw. führen muss. Der Kampf darum, als Anbieter auch attraktiv zu sein, immer die günstigsten Preise zu haben und die Hotels und die Kunden auf die eigene Plattform zu holen.
Denn das ist natürlich die Frage, die damit verbunden ist. Warum sollten die ganzen Leute, die einen vielleicht auf Google finden, einen überhaupt nutzen? Da kommen wir nämlich zu den Klauseln, wegen denen jetzt auch diese Milliardenklage ansteht, von der wir ganz am Anfang gesprochen haben. Denn mit sogenannten Bestpreisklauseln hat Booking und haben auch andere Firmen jahrelang den Hotels verboten, dass sie irgendwo anders, selbst auf der eigenen Webseite, günstigere Preise anbieten dürfen.
Diese Klauseln haben die Plattform mittlerweile abgeschafft, aber jahrelang galten die in vielen Verträgen mit Hotels. Und wenn wir mal jetzt das Kleinanzeigenbild nehmen, das würde ungefähr übersetzt darin heißen, Kleinanzeigen sagt euch, dass ihr die Couch, die ihr dort anbietet, nirgendwo, auch nicht in eurer Familien-WhatsApp-Gruppe, günstiger anbieten dürft als bei eBay Kleinanzeigen. Und das ist natürlich aus Sicht vieler ein bisschen frech und vor allem sehr speziell erstmal.
Ja. Ist es nur ein Vergleich, aber vielleicht mal so als relatable Vergleich. Und wenn man das auf das Hotelbusiness bezieht, dann garantiert man sich als Plattform damit natürlich, dass alle bei einem auf der Plattform buchen und nirgendwo anders hingehen. Das ist dann sozusagen die Garantie. Und dass die Hotels dann die Provision bezahlen müssen und das Geschäft weiterläuft. Und Booking.com ist, das muss man auch sagen, bei weitem nicht die einzige Plattform, die lange solche Klauseln genutzt hat. Sie haben auch auf Anfrage von uns nochmal betont, dass das absolut marktüblich war. Und Anbieter wie HRS, das sind deutsche Anbieter, oder Expedia eben, die nutzen oder haben auch viele Jahre diese Klauseln genutzt, um zu garantieren, dass sie nicht irgendwo unterboten werden können. Das läuft und läuft und läuft jahrelang, bis Andreas Mund Urlaub macht.
Und die Geschichte, wie der Urlaub von diesem ominösen Andreas Mund zum Kampf gegen diese sehr speziellen Bestpreisklauseln beigetragen hat, die hat uns Ruprecht Potzun erzählt, der als Professor an der Uni Düsseldorf zu Kartellrecht arbeitet.
Und zwar war der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mund, am Chiemsee im Urlaub und wollte dann sein Hotelzimmer eine Nacht verlängern und ist an die Rezeption gegangen und hat gesagt, ich habe ja hier über, ich glaube damals HRS gebucht und möchte jetzt also hier bei Ihnen buchen. Wie wär's denn mit einem kleinen Rabatt, wenn ich nochmal eine Nacht verlängere? Und dann haben die gesagt, das darf ich gar nicht, ich bin von HRS gebunden. Und da waren sie beim Kartellamtspräsidenten natürlich gleich beim Falschen und er hat gleich mal ein Verfahren eingeleitet.
Ja, da sind sie in der Tat beim Falschen gelandet.
Ist manchmal einfach Bad Luck, sag ich mal, wer bei einem eincheckt. Wir haben es dann auch natürlich versucht, diese Geschichte zu verifizieren, weil es ist ja schon so ein bisschen so ein Urban Myth, sag ich mal. Und es gibt sehr viele Zeitungsartikel aus den letzten Jahren darüber. Wir haben auch beim Kartellamt angefragt, um das bestätigen zu lassen. Das ist jetzt vielleicht eine spezielle Anfrage. Sie haben auch nicht geantwortet. Es gab auf jeden Fall keine Verneinung dieser Geschichte, kann man sagen. Anscheinend musste er dann statt der 90 Euro, die er für die erste Nacht oder die ersten Nächte gezahlt hat, 95 Euro bezahlen, also mehr, weil es diese Bestpreisklauseln gibt. Also wir kommen jetzt so langsam zum Grund dafür, dass aktuell tausende Hotels sich zusammenschließen, um von Booking.com Schadensersatz einzuklagen. Hier ging es ja um HRS, aber es geht allgemein um diese Klauseln. So, der Grund dafür sind also diese Bestpreisklauseln.
Mit Bestpreisklauseln sagt eine Plattform ja im Prinzip zu den Hotels, hey Leute, toll, dass ihr auf unserer Plattform seid, dass ihr uns eine Provision zahlt, das ist ja eh klar. Wir hätten da nur noch diese eine kleine Sache. Wir hätten von euch jetzt nämlich hier gern noch eine klitzekleine Unterschrift. Und zwar dürft ihr eure Zimmer nirgendwo außerhalb von Booking.com oder HRS oder Expedia, egal, günstiger anbieten. Oder ihr dürft sie zumindest noch nicht mal auf eurer eigenen Seite günstiger anbieten.
Ja, und das ist vielleicht für Feinschmecker, die sich da ganz doll reinnerden wollen, aber das nennt man enge und weite Bestpreisklauseln. Also go for it, kann man einfach googeln und viel Spaß mit haben. Und das sagt Ruprecht Potzun, der Kartellrechtsexperte, war lange, solange die existiert haben, diese Klauseln, für den Wettbewerb im Buchungsmarkt ein Riesenproblem.
Die Bestpreisklauseln sind natürlich ein sehr gutes Mittel für Booking, um seine Marktposition abzusichern. Also wenn ich jetzt Klauseln verwenden kann, dass bei mir die günstigsten Preise sind und das sozusagen eine gewisse Garantie ist, dann fällt natürlich für alle Nutzerinnen und Nutzer der Anreiz weg, woanders hinzuschauen. Und deshalb ist damit der Wettbewerb schwieriger geworden.
Und nochmal, also Booking ist überhaupt nicht die einzige Plattform, bei der das so ist. Das lief ja jahrelang so bei allen möglichen Buchungsplattformen. Im Falle vom Chefkartellwächter war es ja HRS, eine deutsche Plattform. Nur Booking.com ist eben der Marktführer im Online-Buchungsmarkt und deshalb haben die Hotels da jetzt auch noch mehr ein Auge drauf. Das Kartellamt von Andreas Mundt, als er dann vom Chiemsee nach Hause zurückkam, sich den Fall auf jeden Fall angeschaut und hat dann gesagt, die Klauseln, die sind nicht okay, egal von welchem Anbieter, das verzerrt den Wettbewerb. Und das heißt natürlich für die Hotels, sie haben jahrelang Verträge gehabt, die eigentlich nicht okay waren.
Und das ist ein Fall für Volker Soyer.
Daraufhin haben wir dann für etwa 2000 Hotels diese Schadenersatzinitiative gestartet in Deutschland.
Volker Soyer ist nämlich Anwalt und hat damals diese deutsche Klage auf Schadensersatz gestartet. Und wir reden hier über 2000 Hotels. Er führt da irgendwie so eine kleine Allianz gegen Booking.com ins Feld. Und das war wohlgemerkt erstmal nur in Deutschland. Und was dann passiert ist, das hat uns Volker Soyer erzählt, ist, dass nach dieser deutschen Klage ein Move von Booking kam, den man als sehr interessant bezeichnen kann, als so eine sehr gewagte Flucht nach vorn. Die Firma geht nämlich all in.
Wären wir vor den deutschen Gerichten gelandet, wäre das im Prinzip ein Durchlauf gewesen, denn die deutschen Gerichte sind gebunden an die Entscheidung der Kartellbehörde. Was hat Booking gemacht? Booking ist uns, sagen wir mal, zuvor gekommen, hat uns rechts überholt und hat während laufender Vergleichsverhandlungen die Hotels in Holland verklagt.
Okay, jetzt kommt die UNO-Reverse-Card irgendwie ins Spiel.
Genau, so. Das ist so ein bisschen Jura-Game. Booking versucht also mit einer Klage in Holland quasi zu zeigen, dass man das auch ganz anders sehen kann mit den Klauseln. Dass man nicht im Chiemsee sein muss und sozusagen dann das eigene Kartellamt losschickt, sondern dass diese Klauseln gar nicht unbedingt kartellrechtswidrig sind bzw. waren, sondern sie sagen auch, das haben sie auch auf Anfrage gesagt, dass sie zum Teil sogar den Wettbewerb fördern und dass sie als Plattform natürlich auch den Wettbewerb im Hotelmarkt fördern. Weil vielleicht würden wir sonst alle noch mit Fax buchen oder so oder wir hätten Reisebüros, die ja auch einen Marktanteil haben kann. Also das Unternehmen versucht also in Holland ein Urteil zu seinen Gunsten zu erwirken, nur läuft das dann nicht ganz so wie geplant.
Das war ein interessanter strategischer Move und da hat das Gericht dann gesagt, so, wir wollen die Frage, ob diese Paritätsklauseln kartellrechtswidrig sind oder nicht, wollen wir dem EuGH vorlegen, dem höchsten europäischen Gericht.
So, also in dem Moment, wo ihr vielleicht im Jahr 2024 in eurer Ferienunterkunft an der Schneekoppe in Tschechien oder wo auch immer sitzt und euch fragt, ob ihr heute in die Kletterhalle geht oder erstmal ein Knödel essen oder beides, was auch immer, da hat der Europäische Gerichtshof diese Frage aus Holland auf dem Tisch und sagt, also unserer Meinung nach brauchen diese Plattformen diese Klauseln nicht. Und an dem Punkt sind wir jetzt. Stand Juli 2025, das höchste europäische Gericht sagt, diese umstrittenen Klauseln, die braucht es nicht.
Genau. Dazu muss man sagen, das ist jetzt gar nicht das Urteil darüber, ob die jetzt kartellrechtswidrig sind oder so, sondern erstmal nur, ihr braucht sie nicht, um Trittbrettfahrer oder so auszuschließen, weil Booking hat immer gesagt, naja, die Leute kommen auf unsere Plattform, gucken sich die Angebote an und buchen dann irgendwo anders sonst, wenn wir die Klauseln nicht haben. Das ist so ein bisschen der Background dazu.
Und mittlerweile hat Booking und haben ja auch schon andere Plattformen diese Klauseln ja auch gestrichen. Und jetzt kommt aber schon der nächste Akt in unserer Gerichtssoap. Also die Hotels argumentieren jetzt, dass sie ja jahrelang gar keine andere Option hatten, als auf dieser Plattform Provision abzudrücken, wegen der Klauseln. Und dass ihnen deshalb ein Schaden entstanden ist, weil sie quasi über Jahre hinweg Milliarden zu viel gezahlt haben.
Und diese Klage soll jetzt also demnächst starten und zwar nicht mehr nur in Deutschland, sondern europaweit, also eine paneuropäische Koalition gibt es dann. Und da kommt jetzt Booking.com als Unternehmen ins Spiel, denn die sind, das kann man sich vermutlich vorstellen, not amused.
And I said this very clearly, business can operate anywhere in the world, particularly when you are a digital company.
So, das sagt der aktuelle Chef von Booking.com, Glenn Vogel, im OMR-Podcast im März 2025. Der sagt im Prinzip, by the way, das Geschäft funktioniert überall in der Welt. Also im Prinzip könnte man da auch raushören, das ist eine ganz leicht versteckte Drohung, dass man auch aus Europa weggehen kann mit der ganzen Unternehmenszentrale. Und er sagt auch noch etwas, nämlich, dass die Plattform, die Gert-Jan Brünsma da einst gegründet hat, dass die ja auch Kosten hat und deshalb auch Gelder braucht von den Hotels, die auf der Plattform inserieren.
Light, we had to put the photos on, do 40 different language translations we were doing. We still do it. And fortunately now we can do it, you know, using AI and things. Back in the day, we had human beings who were doing the translation at the start, doing all this work and then spending a tremendous amount of money marketing, spending a lot of money with Google to get people to come to the site. And we did all that, and we didn't charge the hoteliers anything at all. We said, all we ask is put the inventory with us, please. And if we get you a customer who pays you, we would like to get a small commission for the effort there.
Also niemand hat es anscheinend so schwer wie Booking und eigentlich wollen sie ja auch nur einen kleinen Beitrag.
Ein bescheidener,
kleine Spende.
Eine Spende. Also er sagt, Booking hat ja auch Kosten und deshalb sei das legitim, dass sie auch eine ordentliche Provision bekommen. Das wird jetzt also alles vor Gericht zu klären sein mit den Klauseln. Die Provision ist ja noch unabhängig davon. Aber was hier schon mal mitschwingt, ist eigentlich eine noch größere Frage, kann man sagen. Eine Frage, die größer ist als diese Klage um den Schadenersatz, nämlich wann ist eine Plattform eigentlich zu groß und wann ist sie marktbeherrschend? Also wann kann sie quasi die Terms setzen für die Kunden und auch für die Hotels? Und dazu sagt der Booking.com-CEO Glenn Vogel, dass seine Plattform eigentlich ja nur ein ganz kleiner Fisch sei.
So yes, we are a big company, but as a share of the market, we're very small. And look at another industry, right? Let's take the auto industry, for example. Let's take Volkswagen Group, which is a German headquartered. Volkswagen is about 15% of the global, approximately 15% of the global automobile industry globally, right? But nobody would say Volkswagen dominates huge. They'd say, yeah, big, but there are a lot of ways you can buy a car. Same thing for us. Yes, we're big in the travel business, but there are tremendous ways to do travels.
Ja, ist vielleicht, also mein Bauchgefühl sagt mir, es hinkt ein wenig der Vergleich zwischen dieser Logik der Plattformökonomie und Volkswagen. Aber gut, das ist seine Sicht der Dinge.
Ja, genau. Man kann natürlich Marktanteile in allen möglichen Branchen vergleichen. Aber, und da kommt nochmal unser Kartellprof aus Düsseldorf ins Spiel, Ruprecht Potzun, Plattformen haben halt eine andere Logik. Und gerade bei Kartellfragen muss man Plattformen auch nochmal anders betrachten. Und eine Nachricht schickt er aber vorneweg, der Ruprecht Potzun.
Erstmal ist Booking natürlich eine totale Erfolgsgeschichte und das muss man auch immer anerkennen. Und wenn man wie ich für den Wettbewerb brennt, dann kann man echt nur mit großer Begeisterung davorstehen und sagen, wow, da hat es ein europäisches Unternehmen geschafft, innerhalb kürzester Zeit verschiedene Märkte aufzurollen.
Das stimmt natürlich. Und dann kommt allerdings auch von ihm das große Aber.
Booking ist ja eine Plattform, die betreiben ja kein einziges Hotelzimmer selbst, sondern sie vermitteln nur. Da haben wir in den letzten Jahren eben immer gesehen, dass es eine Art Spiraleffekt gibt. Also die eine Plattform, die sich am Markt durchsetzt, die wird auch die Plattform, auf die sich dann alles konzentriert. Das sind dann, wie wir das nennen, gekippte Märkte, tipped markets oder so Winner-takes-all-Prinzipien, die dann greifen.
Also nicht nur das Klima, auch Märkte können kippen. Nämlich dann, wenn eine Plattform erstmal ein Großteil des Traffics auf sich zieht, dann hat sie auch die Möglichkeit, in jede Richtung die Preise selbst zu bestimmen. Sie kann die Provision für die Hotels hochsetzen und sie kann die Preise für die Verbraucher hochsetzen. So mächtig ist sie dann, dass man sich kaum noch dagegen wehren kann. Und wenn man jetzt Leute wie Ruprecht Potzun fragt, wie diesem Problem beizukommen ist, dann ist die Antwort gar nicht so einfach und braucht ihre Zeit.
Die digitalen Plattformen sind schon echt was Besonderes. Also das ist auch wirklich etwas, wo wir davor stehen als Leute, die sich mit Wettbewerbsfragen auseinandersetzen und seit 20 Jahren im Prinzip versuchen, die Mechanismen zu verstehen und Lösungen dafür zu finden, weil dieser Plattformgedanke eben sowas Charmantes hat im Sinne von, es schiebt sich jemand zwischen den eigentlichen Anbieter der Leistung, das Hotel, und denjenigen, der diese Leistung nachfragt, also den Hotelgast. Und da schiebt sich jetzt plötzlich jemand dazwischen. Und der ist super effizient, ja, der vermittelt, der reduziert die Kosten für die Hotelsuche um ein Vielfaches. Ich muss mich nicht mehr irgendwie selbstständig informieren. Ich habe das alles an einem Ort, das ist alles super aufbereitet für mich. Ja, das ist erstmal die große wirtschaftliche Leistung, die dahinter steht. Aber das kann eben dazu, das führt eben aufgrund dieser sogenannten Netzwerkeffekte, dass es immer einfacher wird, je mehr Nutzer ich habe und immer wertvoller wird, je mehr Nutzer ich habe, führt das eben zu diesen Spiraleffekten. Und das gibt es in den klassischen Industrien nicht so. Und dann kommt hinzu, dass im Silicon Valley, wo diese Geschäftsmodelle ja erdacht wurden, diese Philosophie auch ist, also entweder wir schaffen es in relativ kurzer Zeit so groß zu werden, dass wir quasi ein Monopol sind, oder wir ziehen uns auch wieder komplett zurück. Ja, und das ist in der DNA eines klassischen Unternehmens überhaupt nicht drin. Ja, also BMW träumt vielleicht auch davon, dass sie der einzige Autobauer der Welt werden. Aber sie haben ihr Geschäftsmodell nicht darauf kalkuliert, dass sie auch der einzige Autobauer innerhalb von 2 Jahren werden.
Und da merken wir so ein bisschen, dass der Vergleich zwischen der Autoindustrie und den Plattformen vielleicht doch nicht ganz so zutrifft, wie wir es am Anfang gehört haben. Also, Plattformen haben eine krasse Eigenlogik und sind auch für erfahrene Experten eine hart zu knackende Nuss, selbst wenn sie, wie der Kartellamtschef Andreas Mundt, im Urlaub am Chiemsee sind und sich eigentlich mal entspannen wollen.
Ja, ist dumm gelaufen für ihn und auch für Booking.com. An dieser Stelle kann ich vielleicht mal teilen, was mir jetzt so ein bisschen hängen geblieben ist nach dieser ganzen Recherche. Ich fand ja wirklich krass, wie marktbeherrschend Booking.com tatsächlich ist, war mir nicht so bewusst. Ich fand es auch sehr interessant, wie die mit diesen Klauseln lange Zeit ein Geschäftsmodell hatten, was ja wirklich super läuft, wenn man die Leute quasi dazu zwingt, nirgendwo anders günstiger zu sein. Und dann fand ich noch total irre, diesen Jura-Move einfach zu sagen, ah, wisst ihr was, wenn wir in Deutschland wahrscheinlich die Klage verlieren, dann probieren wir es einfach mal in Holland und lassen uns da ein besseres Urteil bescheren. Jedenfalls ziemlich smarte Anwälte anscheinend da vor Ort.
Ja, und was für mich in dieser Recherche doch nochmal interessant war, was mir auch vorher nicht so klar war, aber irgendwie müsste es einem klar sein, ist, wie viel Unternehmen eigentlich für die Platzierung bei Google bezahlen. Ne? Also, dass du natürlich, wenn du als Kunde irgendwo suchst, Übernachtung in, sagen wir mal, Köln oder so, dass eine Plattform natürlich ein Interesse daran hat, möglichst weit oben bei der Hauptsuchplattform angezeigt zu werden wiederum und deswegen Geld bezahlt an Google, damit sie da landen. Fand ich schon mindblowing.
Ja, also die haben das Spiel ja quasi, die stehen dann in der Food Chain ganz oben. Großes die profitieren Vorbild. Ja wiederum davon, dass alle anderen Plattform-Champions wiederum Geld dafür ausgeben, dass sie bei ihnen, bei Google auch angezeigt werden.
Ja. Naja. Also das auf jeden Fall zu den Suchausgaben. Der aktuelle Stand jetzt zu der ganzen Causa-Bestpreisklausel, kann man sagen. Die Klauseln selber gibt es in dieser Form nicht mehr. Booking.com sagt auch, letztes Jahr haben sie die auch in den letzten Ländern in Europa abgeschafft, schon Jahre vorher in Deutschland. Aber diese Klagen um den Schadensersatz, die laufen natürlich weiter. Die Hotels sammeln jetzt weiter Unterschriften oder beziehungsweise Mitunterstützer für ihre Koalition bis Ende Juli. Diese Klage in Holland, die läuft tatsächlich auch noch weiter. Die haben ja nur den EuGH angefragt, was sie so denken, aber es läuft trotzdem weiter. Und auch die Klage auf der europäischen Ebene kann also kommen zum Schadenersatz. Also da gibt es noch einiges zu tun für lauter Rechtsabteilungen und Anwälte, die sich damit beschäftigen können.
Tausende Hotels versus Booking.com. Die Gerichtshof geht weiter. Falls euch diese Folge von What the Wirtschaft gefallen hat, dann gebt uns gerne eine Bewertung oder empfehlt uns weiter. Oder falls ihr Feedback oder Themenideen habt, dann immer wieder gerne her damit an folgende E-Mail-Adresse whatthewirtschaft@deutschlandfunknova.de.
Und für euer treues Zuhören sagen wir Danke, nämlich Gregor Lischka und Markus Wolf.
Produktion hatte Norman Wollmacher.
Der Faktencheck kam von Katrin Krautwasser und Jule Dieterle.
Und die Redaktion hatte Anne Göbel. Und damit sagen wir Tschüss, schönen Urlaub.
Ciao.
Falls ihr im Urlaub seid, lasst
sonst
euch
gute
gehen.
Zeit. Schönen Sommer.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. Nova.